Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum großen Anpfiff 15:30 Saisonrückblick. Wir blicken zurück und verteilen unser schon gefürchtetes Abschlusszeugnis. Wer hat geliefert, wer enttäuscht und wer hat überrascht? Und wer wäre dafür besser geeignet als die Chefkritiker vom Dienst, Sören und Fabi? Grüß euch Jungs, hallo.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag aus dem sonnigen Meerbusch, aber trotzdem sehr kühl. Hoffentlich wird es bald Sommer.
Man wird es mal wieder richtig Sommer. Seid ihr auch noch so geflasht vom Euroleague-Finale gestern Abend, Jungs?
Nee, da friert es mich immer noch, wenn ich hier...
Hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber, Fabi?
Ja, besonders warm ums Herz wurde mir bei dem Spiel ehrlicherweise nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich fairerweise sagen, ich glaube, man hat gemerkt, dass der 16. gegen den 17. der Premier League spielt. Hoffe ich zumindest, dass das die richtigen Platzierungen sind. Für mich einfach ein enttäuschendes Finale, um ganz ehrlich zu sein, mit einer super enttäuschenden Mannschaft aus Manchester, wo man einfach merkt, egal wie viel Geld die im Sommer in die Hand nehmen und wenn man dann auch hört oder liest, was für Transfers geplant sind, kann man eigentlich fast mittlerweile nur noch mit dem Kopf schütteln und ich glaube, dass in dem Fall sogar die ein oder andere Bundesliga-Mannschaft eine Chance gehabt hätte, beide Mannschaften im Finale zu besiegen, wenn sie denn so weit gekommen wären.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. So, und ich glaube, ManU, die nächsten Jahre, ich meine, jetzt die letzten 4-5 Jahre sind es ja schon mehr oder weniger von der europäischen Bildfläche immer mehr verschwunden, können wir uns die nächsten Jahre auch von verabschieden, ne?
Ja, man hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen verabschiedet. Ich meine, es ging für beide um unglaublich viel. Es geht um die Champions League und United steht vor einer Saison ohne internationalen Wettbewerb. Das heißt, da wird im Sommer einiges passieren. Sie haben mit Ruben Amorim ihren Trainer, der jetzt auch wahrscheinlich in die nächste Saison gehen wird. Es ist sicherlich ein sehr offenes Projekt noch, aber in den nächsten Jahren wird es sicherlich nicht darum gehen, um Titel mitzuspielen.
Mhm. Ja, wäre nochmal so ein Mammutprojekt für Jürgen Klopp, wenn er nicht in Liverpool Coach gewesen wäre, Fabi. Ne? Nochmal so einen schlafenden Riesen zu erwecken.
Oh, ich glaube, im Moment, ehrlicherweise, ist es, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber irgendwie Schalke 04 auf extrem hohem Niveau mit ein bisschen mehr Glamour und mehr Geld zur Verfügung, aber wenn man da so sieht, was die letzten fast schon 10 Jahre, glaube ich, aus dem Verein geworden ist, verbreitet er mit Sicherheit kein Angst und Schrecken mehr auf dem Fußballplatz und geschweige denn, würde ich sagen, nach den Entwicklungen rund um die Trainerposition, würde ich sagen, ist es jetzt, glaube ich, nicht der größte Traum vieler Trainer, die letztendlich frei auf dem Markt verfügbar sind.
Das kann man, glaube ich, so festhalten, ja. Ich hatte zu Sören gerade noch gesagt, Fabi, ich weiß nicht, wie es dir ging gestern Abend, wenn man so die Aufstellung auch mal durchgegangen ist. Ich meine, man verfolgt es ja die Saison über immer mal so ein bisschen mit einem Auge, aber so von den Spielernamen her und allgemein, es gibt ja noch kaum noch irgendwelche Spieler, die man auch kennt, ne?
Ich glaube, wenn du schon drin bist, siehst du bei beiden Mannschaften ein paar Spieler, die durchaus auch bekannt sind, selbst wenn man die Spiele nicht jedes Wochenende verfolgt. Was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, wenn man dann sieht, beide Mannschaften, ja Tottenham ja in ähnlicher Art und Weise, wie viel investiert wurde die letzten Jahre für so wenig Qualität. Das ist das, was mir am meisten eigentlich Sorgen bereiten würde, wenn ich irgendwas zu sagen hätte bei Manchester im Speziellen. Mhm. Und dann kannst du von hinten nach vorne die ganze Mannschaft durchgehen. Würde mich mal interessieren, wie viel Ablöse dafür die ein oder andere Position ausgegeben wurde. Das ist schon erschreckend tatsächlich. Und im Nachhinein muss man natürlich auch sagen, hat man das Gefühl, vor allem bei Manchester, dass man aus den Fehlern nie gelernt hat. Und ich habe es gerade eben schon mal angesprochen, wenn man dann so die Gerüchte liest, jetzt auch im Sommer, hier 60 Millionen, da 70 Millionen. Und man fragt sich dann teilweise, wow, was wohl der Fall wäre, wenn dieser Verein seit ein paar Jahren einfach ein vernünftiges Scouting hätte, eine gewisse Ruhe und im Einklang stehen würde, dann ist es mit Sicherheit nach wie vor einer der Top 5 Vereine, die es auf der Welt geben könnte. Mhm. Ist er aber nicht.
Ja. So von der Stahlkraft her auf jeden Fall, aber das Finanzielle, ja. Ich meine, die Gelder gehen nicht aus in Manchester.
Ja, Ich glaube schon, dass sie jetzt auch, gerade jetzt dadurch, dass sie das internationale Geschäft verpasst haben, auch im Sommer jetzt nicht großartig ins Risiko gehen können. Was einfach wichtig ist, glaube ich, dass sie die Topverdiener so ein bisschen, ja, versuchen loszuwerden, um es krass auszudrücken. Ich glaube, dass ein Casemiro dort natürlich enorm viel Geld verdient für eine Leistung, die er ja einfach nicht mehr abrufen kann. Und dann geht es natürlich darum, sich erstmal von Spielern zu trennen, bevor du dann nochmal Kohle raushaust. Und sie haben ja mit Radcliffe jemanden, der, glaube ich, auch in den letzten Monaten schon auch innerhalb des Vereins die Gelder gekürzt hat. Also ich glaube, dass das ein Sommer wird, wo sie jetzt nicht Unmengen an Geld raushauen werden.
Gut, das war so ein kleiner Exkurs Richtung England und Europa League Finale. Lass uns auf die Bundesliga blicken. Da stand der letzte 34. Spieltag an. Was haben wir heute mit euch vor? Wir gucken ein bisschen parallel auf den 34. Spieltag, gehen aber gleichzeitig so die Tabellenplätze 1 bis 18 einmal runter. Geben zum Besten, was uns so hängen geblieben ist in dieser Saison, wer so hervorgestochen ist in der einen oder anderen Mannschaft, positiv wie negativ. Und am Ende der Folge kommt noch unsere Elf der Saison. Und wir blicken natürlich noch zurück auf die Abschlusstabelle, die wir am Anfang der Saison aufgestellt haben. Und ich sage euch, da gibt es wieder ziemlich große Überraschungen, positiv wie negativ. Aber lasst uns einfach mal anfangen. Fabi, ich würde sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Der FC Bayern, die Schale ist wieder zurück in München und am Ende auch am 34. Spieltag. Viele hatten gemunkelt, Wettbewerbsverzerrung, aber die Bayern mit einem 4:0 in Hoffenheim, ja, haben da gar keine großen Probleme aufkommen lassen.
Nee, absolut nicht. Ich glaube auch, das zeigt einmal mal wieder mehr, wie viel Zeit man einfach mit unnötigen Dingen verbringen kann, wenn man da die Medienlandschaft verfolgt hatte, wie viel oder für wie viel Wirbel das gesorgt hat. Hätte man durchaus vielleicht einfach mal bis Samstag spät nachmittags warten können. Am Ende, glaube ich, eine wehrlose, hilflose Hoffenheimer Mannschaft. Die Krönung für die Bayern, 82 Punkte, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Punktausbeute. Hab's ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt. Damit wärst du auch in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 7-mal Meister geworden. Die Tordifferenz, glaube ich, auch okay. Und wenn es rein um die Bundesliga geht, glaube ich, war es eine sehr souveräne und auch starke Bundesliga-Saison.
Ja, definitiv. Nur zwei Niederlagen, teilweise 25 Punkte, glaube ich, auf die Dortmunder. Schon ziemlich dominant, die Liga dominiert sollen. Allerdings, was so ein bisschen ja, totgeschwiegen wird, habe ich so den Eindruck, man hatte wieder ganz andere Ziele. DFB-Pokal mal wieder aus, fünfte Mal in Folge, kein Finale in Berlin, auch in der Champions League, wieder das frühe Aus. Da müsste man dann mal ansetzen, die kritischen Stimmen.
Ja, klar, gerade im DFB-Pokal, ich glaube, das ist nicht der Anspruch. Man will schon öfter nach Berlin kommen. Grundsätzlich, wenn du in die Wettbewerbe startest, müsste wahrscheinlich auch gerade aus Bayern sich jeden gewinnen. Aber ich meine, es ist die erste Saison von Vince Kompany. So, vielleicht in seiner zweiten Saison holt er das Double und in seiner dritten Saison das Triple. Also es muss ja auch noch Luft nach oben geben. Und ich glaube aber schon, dass sie auch intern, gerade auch Vince Kompany, ja, auch den Anspruch haben, dann in der nächsten Saison auch auf das Double zu gehen.
War die letzten 5 Jahre nur einmal im Halbfinale gewesen. Bei dem einen oder anderen Spiel kann man mit Sicherheit sagen, Pech gehabt, unglücklich gelaufen, Verletzungspech. Dass das nicht die Ansprüche sind der Bayern, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Aber unterm Strich kann man, glaube ich, auch festhalten, dass gerade jetzt die neue Club-WM den Bayern so ein bisschen auch die Bilanz rettet, ne? Gerade was das Finanzielle angeht.
Weiß ich gar nicht, ob das so schlimm ist. Ich finde grundsätzlich eigentlich auch, wenn man über den Anspruch spricht, den man immer an den FC Bayern hat. Wenn ich jetzt beispielsweise Barcelona nehme, die letzten 10 Jahre, glaube ich, auch nur einmal, glaube ich, im Champions League-Finale waren, wenn ich richtig informiert bin. Während die Bayern zum Beispiel zweimal den Titel gewonnen haben. Und wenn ich jetzt Real Madrid zum Beispiel ausklammer, gibt es, glaube ich, keinen anderen Verein, der öfter die Halbfinals bestritten hat. Und ich finde das immer irgendwie ein Stück weit komisch, dass vor jeder Saison der FC Bayern das Triple gewinnen muss, sodass auch keiner mehr irgendwas sagen kann. Und es ist am Ende immer noch ein Wettbewerb. Und ich glaube, wenn du jedes Jahr Viertelfinale, Halbfinale oder zumindest zum erweiterten Favoritenkreis gehörst, gehört dann am Ende auch, glaube ich, immer noch die Tagesform und vielleicht auch das ein oder andere Quäntchen Glück mit dazu, um in so einem Wettbewerb dann auch möglichst weit beziehungsweise ins Finale zu kommen oder den im Zweifel auch zu gewinnen. Und das ist schon ein Punkt, wo ich manchmal ja schon, glaube ich, auch ein bisschen an Vernunft appellieren würde, wenn es um solche Ansprüche geht. Weil die kann kein Verein der Welt erfüllen.
Aber man guckt halt bei den großen Vereinen so immer noch mal ein bisschen genauer hin. Und wenn man da auf die Saison schaut, ich meine, waren viele Spiele gerade gegen die kleineren Teams zu Hause. Klar, Fabi, wirst jetzt wahrscheinlich sagen, letztendlich fragt da keiner mehr nach, wenn du da gewonnen hast. Wir waren, glaube ich, ein 3-2 gegen Kiel, dann die Niederlage gegen Bochum, drei Auswärtsspiele in der Champions League, die ihr verloren hast, das glückliche Weiterkommen gegen Glasgow mit 1-1 und 2-1. Ja.
Ja, es ist der FC Bayern. Da sind die Ansprüche natürlich höher und natürlich kannst du jetzt diese Spieler aufzählen. Aber ich würde es einfach machen. Das, was zählt, ist immer die Meisterschaft. Das ist der ehrlichste Titel. Das haben sie ohne Probleme eingefahren. Sicher, es gibt immer irgendwie was zu kritisieren, aber ich glaube auch, dass der Kader noch Potenzial hat, dass der Kader noch besser wird. Und dass man damit dann auch diese Ziele, die man dann sich auch für die kommende Saison sicherlich setzen wird, erreichen kann.
Fabi, ein Thema, da müssen wir noch drüber sprechen, und zwar sind das die finanziellen Ausgaben der Bayern bei der ein oder anderen Vertragsverlängerung, die den Bayern in den nächsten Jahren eventuell teuer zu stehen kommen können. Ich denke da an Musiala, Kimmich und Davis plus Handgeld. Da sind schon einige 100 Millionen, die da im Jahr über den Tisch gehen.
Ja, klar. Ich habe es aber vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Ich glaube einfach, dass du mit dem Produkt Bundesliga und mit dem internationalen Ruf, du bist im Wettbewerb mit der Premier League oder eben auch mit meines Erachtens dem größten Namen im Weltfußball Real Madrid, bist du einfach gezwungen, dann vielleicht genau in solchen Situationen einen höheren Preis zu bezahlen, um die Jungs dann eben auch zum Bleiben zu überreden. Ja, es ist verdammt viel Geld. Auf der anderen Seite kann ich mich an viele, viele Abgänge in den letzten Jahren erinnern, wo in den Medien und überall die Hände über den Kopf zusammengeschlagen worden sind. Jerome Boateng, David Alaba. Der FC Bayern kann es nie jemandem recht machen. Jetzt wird Musiala in der Bundesliga gehalten, was eigentlich ein absoluter Segen und Geschenk ist für alle deutschen Fußballfans. Und ich glaube, es wäre mit weniger als diesen kolportierten 25 Millionen einfach nicht möglich gewesen. Und die Frage ist natürlich dann am Ende des Tages, werden wir uns irgendwann mal einig und war es wirklich notwendig? Ich glaube eindeutig ja. Und was der FC Bayern ja auch noch aufzubieten hat, und das vergisst man dann auch wieder, dass natürlich auch die Einnahmen entsprechend so hoch sind, dass man sich das leisten kann. Auf der anderen Seite merkt man, okay, es fängt ein Umdenken an. Es ist ein Thomas Müller, der als erster dran glauben musste. Es ist ein Leroy Sané, den man im Zweifel jetzt wahrscheinlich verliert. Und ich glaube schon, dass sie dabei sind, da eine gewisse Balance reinzubringen in den Kader. Und deswegen ist die Antwort klar, nein, der FC Bayern wird kein Geldproblem bekommen.
Okay, gut, dann lassen wir uns da mal überraschen, gerade was die Sommertransfers angehen wird. Upamecano, Sané, wird mit Sicherheit sehr interessant sein, weil die kriegen natürlich auch untereinander mit, was da so an Handgeld fließt. Wird sich dann halt zeigen, wer dann bei den Bayern in der kommenden Saison auch wieder auflaufen wird. Ich denke mal, so ein Ersatz für Sané wirst du wahrscheinlich auch da nicht unter 60, 70 Millionen bekommen, ne?
Ja, aber den wirst du finden. Und ich glaube auch, dass du jemanden finden wirst, der jünger ist, der dir vielleicht auch auf Strecke konstant helfen kann. Klar, Sané war jetzt in den letzten Spielen, in der letzten Rückrunde dann auch schon präsent. Aber ich glaube schon, dass er nicht die konstanten Leistungen bei Bayern gezeigt hat und dass du sicherlich auch einen Spieler finden wirst, der diesen Platz auf jeden Fall einnehmen kann und wird.
Perfekt. Gut, schließen wir die Bayern ab. Fabi, zwei Spieler bei den Bayern, die ihr hervorhebst.
Bei den Bayern,
Ja.
ich würde sagen, auf jeden Fall Harry Kane einmal mehr. Und die Überraschung dieses Jahr für mich, weil er sich wieder einigermaßen berappelt hat, war Alphonso Davies.
Ah, Davis, okay. Und bei dir so?
Goretzka und Olise.
Ah, Olise steht bei mir auch definitiv über allem und negativ ist halt in dem Sinne, kann man glaube ich sagen, ist ärgerlich mit Palinha,
Ja.
dass er sich nicht durchgesetzt hat. Kommen wir zum Vizemeister, Vizekusen. trotz einer wirklich sehr starken Saison, auch nur 3 Niederlagen bei 12 Unentschieden. Am Ende waren es 13 Punkte Rückstand auf die Bayern. Dass so eine Fabelsaison nicht nochmal so gespielt werden konnte wie in der vorherigen Saison, waren wir uns, glaube ich, auch alle einig. Unterm Strich, Sören, können die Leverkusener aber mit der Saison durchweg trotzdem zufrieden sein?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es war eine super Saison. Hättest du den Verantwortlichen gesagt, zur nächsten Saison steht ihr auf dem 2. Platz, glaube ich, hätten die das schon unterschrieben. Es gibt eigentlich nicht viel zu meckern, aber was natürlich über die Saison steht, ist erstmal das peinliche Aus dann gegen Bielefeld. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Und dann auch die letzten Wochen, wie ja mit der ganzen Causa Alonso umgegangen wurde. Kein klares Bekenntnis, keine klaren Ansagen. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen noch einen Schatten auf die Saison geworfen. Aber sportlich gesehen musst du das auf jeden Fall so nehmen. Profitieren natürlich auch davon, dass so eine Mannschaft wie Dortmund oder auch so eine Mannschaft wie Leipzig in dieser Saison quasi nicht da waren, nicht performt haben. Aber der 2. Platz ist auf jeden Fall super.
Mhm. Fabi, bei den Leverkusern, Sören hat es gerade schon so ein bisschen angerissen, sowohl das Aus der Champions League gegen die Bayern als auch das Pokalaus lagen ja relativ nah beieinander, war so mit der Knackpunkt. Ich meine, Platz 2 war frühzeitig eigentlich fest und danach war so ein bisschen, macht es den Eindruck, die Luft auch raus.
Ich glaube, der Knackpunkt in dieser Saison war tatsächlich der ganz tiefe Fall im Achtelfinale der Champions League gegen die Bayern. Ich glaube, man durch die beiden Niederlagen, deutlichen Niederlagen, wo du wirklich chancenlos warst, ist, glaube ich, so der erste Knackpunkt entstanden, weil man, glaube ich, sich zum damaligen Zeitpunkt auf ja ganz klar der Nummer 1, glaube ich, auch gesehen hat. Dem wurde man dann eines Besseren belehrt und meines Erachtens dann das restliche Abschneiden war ein bisschen geschuldet der Unruhe, die dann reinkam mit Xabi Alonso, dem einen oder anderen Spieler, der, glaube ich, nach dem Champions League aus schon ziemlich früh angefangen hat, die neue Saison zu planen mit Veränderungswünschen. Und ich glaube, in Summe betrachtet hast dann mit Platz 2 sogar noch das Maximale rausgeholt. Im Hinblick natürlich mit dem bitteren Ausscheiden im DFB-Pokal. Also ich glaube, es war eine gute Saison. Ich glaube, es wird sich auch keiner im Nachgang irgendwann mal drüber beschweren. Aber mit dem Pokal aus war natürlich die Messe gelesen und ich glaube, das wäre sozusagen die Krönung eigentlich einer weiteren guten Saison gewesen. Mhm. Und das hat man verpasst.
Ja. Der große Aderlass jetzt nach dieser Saison, Sören, wird mit Sicherheit sein, dass der große Kaderumbruch bevorsteht. Ist, glaube ich, kaum ein Spieler, der nicht momentan groß gehandelt wird bei den Leverkusenern. Da wird es sehr spannend zu sehen sein, wie es da im Sommer auf vielen Positionen weitergeht. Ne? Ich meine, Jonathan Tah wird die Werkself verlassen, Flo Wirtz ist dran. Vorne im Sturm wird sich mit Sicherheit auch einiges tun. Frimpong, Liverpool. Also wird eine Mammutaufgabe für Simon Rolfes und Fernando Caro.
Ja, absolut. Hängt natürlich jetzt auch von der Trainerentscheidung ab, inwieweit da die Ideen noch mit einfließen. Aber ich glaube schon, dass, wie lange spielt diese Mannschaft jetzt so zusammen? 3-4 Jahre. Sie hatten diese Wahnsinnssaison letztes Jahr. Das heißt auch irgendwann, ja, ist der Kader dann auch so weit, dass er vielleicht so seinen Zenit erreicht hat. Und dass es vielleicht dann jetzt auch eine Chance ist, wirklich auch viel Geld einzunehmen. Das gehört ja, glaube ich, auch so weit dazu. Du verkaufst die Spieler auf in einer Top-Verfassung, das heißt, du bekommst auf jeden Fall Money und dann geht es darum, passende Spieler zu finden. Aber sie haben natürlich jetzt auch, glaube ich, schon eine Strategie. Sie haben das werden jetzt nicht die Spieler sein, die dir direkt weiterhelfen, aber mit Ibu Maser, Tim Oermann, auf jeden Fall junge Spieler, die sie entwickeln werden. Und dann wird es sicherlich auch an dem Trainer liegen, welche gestandenen Spieler zur Werkself dazustoßen werden.
Mhm. Ja. Wen heben wir hervor bei Werkself?
Frimpong würde ich auf jeden Fall hervorheben. Mhm. Ja, und dann wird es schon schwierig. Also ich glaube, diese Saison war nicht so, dass ein Spieler zu 100% herausgestochen ist. Ich glaube, das ist ja auch die Stärke, glaube ich, gewesen in der Meistersaison, dass sie einen ja als Mannschaft performt haben. Und jetzt fällt mir schwer, da jetzt noch einen so auf jeden Fall rauszuheben.
Ja. Fabi, bei dir irgendwas hängen geblieben bei Leverkusen so?
Ich glaube, ich würde Patrick Schick vielleicht noch mit reinnehmen. Der auch relativ gut gescored hat, auch ein Stück weit sich aus dem Windschatten befreit hat von Boniface und auch in einer schwierigen Situation zeitweise war. Von daher würde ich schon sagen, die beiden negativ, was heißt negativ, aber ein Stück weit Glamour und Glanz verloren. Für mich ein Spieler wie Grimaldo, den ich wirklich im Vorjahr noch, glaube ich, schon fast am liebsten für 100 Millionen, wenn ich Rolfes gewesen wäre, an Real Madrid verkauft hätte. War für mich eine Saison, wo ich mir mehr erwartet hätte, genauso eben auch wie Granit Xhaka.
Ja, okay. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass Robert Andrich nicht so auf seine Spielzeit gekommen ist. War mit Sicherheit auch ein bisschen Xavi Alonso geschuldet. In der ersten Saison hatte Andrich ja noch seine Spielzeit bekommen. Diese Saison sehr wenig. Ich bin echt mal gespannt jetzt auf den neuen Trainer, ob er da wieder zu mehr Spielzeit kommt, gerade mit Hinblick auf die anstehende WM dann 26. Und bei mir positiv auch Patrick Schick, der, wenn man die Elfmeter-Tore bei den ganzen Torschützenkönigen mal wegnimmt, eigentlich der erfolgreichste Torschütze der Bundesliga dieses Jahr gewesen wäre, noch vor Harry Kane und Guirassy. So, kommen wir zu Platz Nummer 3. Das erste Mal über die Liga qualifiziert hat sich Eintracht Frankfurt für die Champions League und da kann man, glaube ich, festhalten, für Dino Topmöller ist Platz 3 quasi sein Meisterstück in diesem Jahr, Fabi.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich möchte das alles nicht schlecht reden. Ich glaube einfach, dass es ab Platz 3 wieder eine wilde Bundesliga-Saison war, wo Vereine eben auch von Nichtleistungen anderer großen Vereine profitiert haben. Frankfurt ist das beste Beispiel dafür, weil ich glaube, du hast die Leipziger, die Dortmunder, die eigentlich normalerweise irgendwo 3-4 unterwegs sein müssten und die Anzahl der gesammelten Punkte in Summe hätte jetzt, glaube ich, nicht jedes Jahr gereicht für den direkten Einzug in die Champions League. Von daher kann man sagen, trotz Schwierigkeiten, die man hatte und vor allem im Winter mit dem Abgang von Marmoush, haben sie das Beste draus gemacht. Rein spielerisch würde ich jetzt die Eintracht aber tatsächlich nicht ganz weit oben mit ansiedeln. Und um es kurz zu machen, manchmal muss man die Feste feiern, wie sie fallen und in dem Fall einfach herzliche Glückwünsche ausrichten zur direkten Qualifikation für die Champions League. Es war jetzt aber auch keine Fabelsaison.
Ja, letztes Jahr Platz 6, dieses Jahr Platz 3 mit dem jüngsten Team der Bundesliga, 24,7 im Durchschnitt. Also Chapeau Dino Topmöller, und wer mir gesagt hätte im Januar nach dem Verkauf von Omar Marmoush dann nach City, hätte ich nie mit gerechnet, vor allem weil ja der Ersatz Wabi auch überhaupt nicht eingeschlagen hat, hat man das dann, glaube ich, ziemlich gut im Kollektiv auch auffangen können und jetzt auch das Finale, Endspiel in Freiburg dann trotz Rückstand noch 3-1 zu gewinnen, den Matchball dann endlich am letzten Spieltag genutzt, ja, völlig verdient, Platz 3 dann am Ende. Hervorzuheben, ja, Rasmus Christensen bei mir auf jeden Fall und Theat hinten in der Verteidigung. Und nach vorne hin waren sie wirklich sehr gut aufgestellt. Da hat jeder, glaube ich, seinen Teil zu beigetragen. So.
Ja, absolut. Auch da, glaube ich, ist sehr schwer, den Spieler rauszuheben, der absoluter Schlüssel war. Ich glaube, das macht Frankfurt, glaube ich, auch so stark, dass sie wirklich eine Mannschaft haben. Ihr habt es angesprochen, also unglaublich viele junge Spieler. Rasmus Christensen, finde ich, hat die Saison auch geliefert. Einer vielleicht der zwei, drei besten Rechtsverteidiger in der Bundesliga in dieser Saison. Aber das war auf jeden Fall für Frankfurter Verhältnisse natürlich eine klasse Spielzeit. Und jetzt in der Champions League, dann klar, du bist jetzt in dieser Saison, ich glaube, an Tottenham in der Europa League ausgeschieden. Aber da können wir uns sicherlich auch wieder auf tolle internationale Nächte freuen.
Auf jeden Fall. Auf internationale Nächte, auf Champions-League-Bühne darf sich auch Borussia Dortmund freuen, Fabi. Am Ende, King Kovac hat es gerichtet, Platz 4 noch erreicht mit der Champions-League, zu Hause Heimspiel gegen Kiel gewonnen. 10. Mal in Folge Champions-League, alle in Dortmund einmal ganz tief durchgeatmet nach einer ziemlich abwechslungsreichen Saison dieses Jahr.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, ich habe das ja jetzt auch verfolgt, vor allem die letzte Woche. Gefühlt ist Kovac ja über Wasser gelaufen. Am Ende hat er, glaube ich, seinen Job erfüllt, ohne Wenn und Aber. Was ich aber im Nachgang wirklich nicht verstehen konnte, ich habe auch Sebastian Kehl im Doppelpass am Sonntag noch gesehen. Irgendwie kommt es mir so vor, als würden die Dortmunder nie aus ihren Fehlern lernen. In der Vorsaison war es Platz 5, wo man mit viel Dusel in die Champions League eingezogen ist. Dieses Jahr ist es Platz 4 am 34. Spieltag festgemacht. Und scheinbar erkennt in Dortmund immer noch niemand, dass es Änderungen bedarf. Und ich glaube sehr wohl, dass du einen ganz großen Cut eigentlich ziehen müsstest in dem Kader, dass viel zu lange an Spielern festgehalten wurde, die einfach nicht die Ansprüche erfüllen bei Borussia Dortmund. Und ja, Platz 4 ist, glaube ich, das Mindestziel. In allen anderen Wettbewerben hat man sich irgendwo durchgemogelt bis zu dem Punkt, wo dann einfach Schluss war. Vieles hat man sich schön geredet und ich kann ehrlicherweise nichts Positives an der Saison von Borussia Dortmund finden. Und dabei bleibe ich auch und Gewinner vielleicht Serhou Guirassy, weil er bewiesen hat, dass er doch der Knipser sein kann, den eine Mannschaft wie Dortmund braucht. Und Verlierer, die Liste ist elendlang. aber da ganz vorneweg, glaube ich, wäre Kapitän Emre Can, Julian Brandt, ich könnte die Liste ellenlang durchführen. Niklas Süle ist für mich auch jemand, man muss sich das mal vorstellen, der Kerl hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, 4 Jahre keine Leistung gebracht, 2 gute Spiele gemacht und auf einmal überlegt man, ob man ihn zur WM 2006 am liebsten schicken würde. Da hört es bei mir einfach auf. Tut mir wirklich leid, also das ist mein Statement zu Borussia Dortmund. Tut mir leid, aber ich finde da nichts Gutes.
Nee, sehr, sehr wenig Gutes. Und was man, glaube ich, am Anfang auch dann mal festhalten muss, und das muss man die Obersten um Aki Watzke, Lars Ricken, Sebastian Kehl, glaube ich, auch noch mit reinnehmen. Das Experiment ganz am Anfang der Saison mit Nuri Sahin ist kläglich gescheitert. Da hat man, glaube ich, für mich zumindest wahrscheinlich auch ein paar Wochen zu spät erst reagiert mit der Übergangslösung Thulberg dann zwischenzeitlich. Und zumindest finde ich jetzt, dass Niko Kovac der Mannschaft mal in den Arsch getreten hat und ja, seine Art, Fußball zu arbeiten, passt zumindest, glaube ich, ziemlich gut nach Dortmund. Inwieweit das eine Mannschaft über 34 Spieltage dann bereit ist, abzuliefern, ist dann die andere Sache. Jetzt für die letzten 7, 8 Spiele, aus 8 Spielen 7 Siege, ein Unentschieden, spricht jetzt sowohl für die Mannschaft als auch für Kovac, aber zum Teil auch für die Unfähigkeit, sage ich jetzt ganz ehrlich, der anderen Mannschaften, die da zu dem Zeitpunkt noch vor Borussia Dortmund gestanden haben.
Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt nichts zu feiern in Dortmund. Das hat Niko Kovac ja auch gesagt nach dem letzten Spiel. Das ist so. Ich glaube schon, dass der Mannschaft, gerade auch wenn die Charaktere auch in der kommenden Saison an Bord bleiben, die du aktuell hast, schon einen Trainer brauchen, ja, der die Richtung vorgibt, also der auch ein klares Wort hat, ein gutes Standing hat, und da ist sicherlich Niko Kovac, finde ich, schon der Richtige, weil er hat's geschafft, er hat den BVB in die Champions League gebracht, und ich glaube, wenn es einen Gewinner gibt in Dortmund, dann ist es Kovac, und jetzt liegt es auch an den Verantwortlichen, vielleicht Niko da ein bisschen auch zu helfen, was die Spielerauswahl betrifft, was auch wirklich ja, die Richtung betrifft, in die es gehen soll. Und ich glaube auch, dass Niko Kovac mit Platz 4 in der kommenden Saison nicht zufrieden wäre, sondern dass er auch andere Ziele hat. Vielleicht hilft die Club-WM da ein bisschen. Wenn du da ja auch einen kleinen Lauf hinlegen kannst, dann nimmst du auch ein bisschen Geld ein und kannst dir vielleicht auch noch mal andere Spieler holen oder leisten. Aber ich glaube schon, dass Niko Kovac da jetzt auch ja vielleicht vorangehen muss und seinen Plan durchziehen muss.
Mhm. Ob dann, sei mal dahingestellt, ein Litz Doan, der jetzt gehandelt wird, oder Nadim Amiri dann wirklich die Verstärkung für Borussia Dortmund sind, sei mal dahingestellt. Ne?
Das wäre genau derselbe Fehler, den sie die letzten Jahre immer gemacht haben. Du holst einen Spieler vom durchschnittlichen Verein, wo er überperformt hat. Es hat da in diesem Umfeld, jetzt nimmst du das Beispiel Freiburg gerne mit Doan. Es klappt in Freiburg für ihn. Aber ich glaube nicht, dass es auf dem Niveau mit der Leistung in Dortmund führen klappt, weil das andere Ansprüche sind, ein anderes Umfeld ist. Und ich glaube, diesen Fehler darf der BVB nicht mehr machen.
Gut, kommen wir vom Negativen zum Positiven, beziehungsweise 2 positiven Vereinen. Wir fangen an mit dem SC Freiburg, Fabi. Im Jahr 1 nach Christian Streich war der Aufschrei und die Sorgen waren groß. Wie sollen wir das machen im Breisgau? Am Ende verpasst der SC Freiburg um 2 Punkte. Die Champions League-Teilnahme ist mittlerweile in, ich glaube, aus 5 Jahren das dritte Mal am letzten Spieltag die Champions League verspielt. Ja, ein bisschen traurig, aber am Ende, wo man es hat ein bisschen sacken lassen, 1, 2 Tage später, wieder Europa für den SC Freiburg, Farbe Saison gespielt.
Ja, würde ich schon sagen. Also da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, man hört auch immer relativ wenig aus Freiburg, egal ob es gut oder schlecht läuft. Von daher, wie gesagt, Platz 5 ist, glaube ich, auch ehrlicherweise, lieber spielst du Europa League und spielst da das ein oder andere Spielchen, wo du auch eine wirklich realistische Chance hast, ja, als Gewinner vom Feld zu gehen, vielleicht auch die Gruppenphase. Ja, darf man ja gar nicht mehr die, wie nennt man das denn mittlerweile, die Hauptspielrunde, wie auch immer, zu überstehen, so dass du zumindest in die Knockout-Spiele kommst. Und von daher glaube ich, perfekt. Mehr hätte man sich nicht wünschen dürfen.
Definitiv nicht. Und bei dir wieder Vincenzo Grifo? Topspieler der Saison?
Nee, ich nehme tatsächlich Matthias Ginter.
Hm? Ja. Er so gerne in der Champions League gespielt hätte, ne? Wenn man sein Interview hinterher noch gehört hat und so. Ah, schade für ihn. Kommen wir zum FSV Mainz 05 auf Platz 6, Sören.
Ja.
Eigentlich die Top-Überraschungsmannschaft dieses Jahr, für mich zumindest.
Ja, absolut. Wenn du überlegst, wo Mainz herkommt, auch gegen den Abstieg gespielt, im Prinzip tot gewesen. Und jetzt, ja, mit Bo Henriksen, glaube ich, ein Trainer, der positiv verrückt ist, der wie die Faust aufs Auge einfach dahin passt. Sie stehen auch zu Recht, glaube ich, auf dem sechsten Platz, weil das musst du dir auch einfach mal erstmal verdienen. Klar, sie hatten dann eben auch zwischenzeitlich super, einen super Lauf, getragen von Amiri, getragen von Burkhardt. Da muss immer in so einer Saison alles zusammenkommen. Du brauchst die Spieler, die nochmal den nächsten Schritt einfach gehen, die überperformen vielleicht auch. Und dann stehst du auf Platz 6. Klar, zur Wahl gehört, glaube ich, auch dazu, wenn du die Teams auf die Teams guckst, die hinter dir stehen, die normalerweise vor dir stehen. Also das heißt auch, dass du immer ein bisschen Glück dabei brauchst. Aber sie stehen zu Recht da, sie haben sich das verdient. Und ich glaube, die Conference League wird auch eine schöne Reise für Mainz, die man natürlich nicht unterschätzen darf, denn ich glaube, in der nächsten Saison muss es auch wieder darum gehen, erstmal die Klasse zu halten.
Ja, einige Abgänge werden da mit Sicherheit jetzt in der Sommerpause passieren. Cassie ist da so ein Kandidat, Burkhardt und so weiter. Ja, aber ich meine, eine Mannschaft, die in dieser Saison sowohl Frankfurt, Bayern und die Dortmunder zu Hause schlägt, steht nicht ganz so unrecht dann da oben. Ne? Von daher, Chapeau Mainz. Jetzt sprechen wir, glaube ich, über die Enttäuschung der Saison. Das hat sich, glaube ich, bei unseren Tabellentipps am Anfang der Saison auch niedergeschlagen. Kommen wir, Fabi, zu RB Leipzig. 51 Punkte, Platz 7, erste Mal Europa verpasst.
Ja, ja, ähnlich auch wie bei Dortmund. Ich meine, was bist du mit den Ansprüchen jetzt auf Platz 7 gelandet? Glaube ich, man hat dann am Ende sich noch versucht, an dem Strohhalm festzuklammern. Conference League, Finale im eigenen Stadion. Selbst das hat nicht geklappt, wenn man die Mannschaft die letzten Monate eigentlich auch spielen hat sehen. Noch viel schlimmer oder eklatanter fand ich es eigentlich auch in der Champions League.
Ja.
Dann weiß man einfach, dass man weit hinter seinen Ansprüchen hinterherläuft oder hinterhergelaufen ist. Der Kader, glaube ich, auch wirklich schlecht zusammengestellt worden, finde ich. Wenig ausgeglichen. Viele vielversprechende Schlüsselspieler haben nie dauerhaft sozusagen ihr Level halten können oder ihr Niveau halten können, was du einfach benötigst, um vorne mitzuspielen. Und ich glaube, man hat ein Stück weit ja auch so einen DNA-Verlust der Leipziger gespürt dieses Jahr. Der Power-Fußball war kein Power-Fußball mehr. Vielleicht hat dann auch der Wechsel von Rose weg. War dann entweder, glaube ich, zu spät in der Saison oder der größte Fehler, den sie hätten machen können oder den sie gemacht haben, offensichtlich. Und am Ende muss man auch fairerweise sagen, entwickelt sich Leipzig jetzt wahrscheinlich nach so einem Jahr, ohne international zu spielen, zu einem Club, dem man ja, vielleicht im Sommer wirklich fest die Daumen drücken sollte, wenn es darum geht, den Kader qualitativ zu verstärken. Weil ich glaube, das ist ziemlich schwer als RB Leipzig mit dem Ruf, den du einfach im europäischen Fußball hast, da wirklich die Spieler auch anzulocken.
Ja, ohne internationales Geschäft sein dürfte das wahrscheinlich beim einen oder anderen Spieler nur durch etwas mehr Gehalt, wenn überhaupt, möglich sein. Fabi hat den DNA-Verlust angesprochen. Ja, also die letzten Protagonisten der letzten Jahrzehnte kratzen da auch am Zenit, ne? Ich meine, Orban, Gulaschi, Kampel, vorne Yusuf Paulsen und dann hast du dann halt viele junge neue Spieler mit Simmons und Openda, Šeško, die RB ja mehr oder weniger eigentlich nur als Durchgangsstation sehen und davon muss RB schauen, dass sie dann auch wegkommen, ne?
Ja, es wird schwer, glaube ich, irgendwie jetzt auch die passende Strategie zu finden als neutraler Beobachter, aber das ist natürlich klar. Ich glaube, Leipzig braucht schon immer noch so ein paar Identifikationsfiguren, auch für die Fans mit Orban oder Gulaschi. Aber was man in dieser Saison, glaube ich, wirklich sagen muss, in den letzten Spielzeiten war das nicht so der Fall, ganz im Gegenteil. Da hat man schon immer auch junge Spieler weiterentwickelt. Und ich finde, in dieser Saison, ein Simmons hat sich nicht unbedingt weiterentwickelt. Ja, er hat gespielt, weil er halt auch von der Qualität her im Kader mit einer der Besten ist. Šeško hat gespielt, Openda hat gespielt. Aber ich finde nicht, dass sie so den nächsten Step gemacht haben, so wie es vielleicht im letzten Jahr so ein Kunku war. Klar, du verkaufst diese Spieler jetzt im Sommer, nimmst Geld ein. Es wird ganz schwer sein, aber ich glaube nicht, dass Leipzig auch in der nächsten Saison eine Mannschaft zusammen hat, die um Titel mitspielen kann. Das glaube ich nicht. Und so ehrlich muss man sein, in dieser Saison war das keine Mannschaft, die etwas erreichen konnte. Sie war keine Champions League-Mannschaft und sicherlich brauchst da irgendwie neuen Ansatzpunkt. Hängt sicherlich jetzt auch damit zusammen, wer als Trainer kommt. Aber da gibt es auf jeden Fall einiges aufzuarbeiten.
Mhm. Auch eine ziemlich ruhige Saison hat der SV Werder Bremen hinter sich. Ohne große Abstiegssorgen oder sonstiges. Eigentlich auch eine ziemlich souveräne Saison gespielt. Wenige Ups, viele Aufs. Am Ende sind es, glaube ich, gewesen. Lass mich kurz gucken. Ein Punkt letztendlich hat für Europa gefehlt. Zwischenzeitlich waren sie ja ganz nah am Europageschäft dran. Was sagen wir zu den Bremern?
Ja, sicherlich eine Saison, wo mehr möglich gewesen wäre. Das glaube ich, muss man schon sagen. Durch die durchaus gute Hinrunde sind sie ja auch offensiv mit dem Ziel rausgekommen nach der Winterpause, dass sie einen internationalen Platz spielen wollten. Dann hatten sie diese enorme Leistungsdelle, wo sie ja viele Spiele auch nicht gewinnen konnten, Punkte liegen lassen haben und dann waren sie weg. Dann wiederum hatten sie eben diese Formstärke, wo sie wieder rangekommen sind. Aber unterm Strich, glaube ich, wäre mehr drin gewesen. Ich glaube schon, dass sie vielleicht auch mit ein paar mehr Punkten dann natürlich auch Mainz abgefangen hätten. Also über die Saison, klar, du bist nicht abgestiegen, du warst nie in dieser Not drin, aber ich glaube schon, dass in dieser Saison durchaus mehr drin gewesen wäre.
Ja, hätte da zum Beispiel der Wintertransfer mit Silva vielleicht ein bisschen besser eingeschlagen, gerade in der Offensive hat den Bremern da, glaube ich, hinten heraus, du hast angesprochen, Fabi, ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt und wenn man jetzt mal auf den Kader für die neue Saison schaut, dass da unter anderem dann so ein Marvin Ducksch wahrscheinlich von Bremen verabschiedet, dann einen Berg, der diese Saison auch das ein oder andere Türchen gemacht hat, sieht das gerade in der Offensive sehr mau aus.
Ja, ich glaube, irgendwas wird im Sommer auf jeden Fall noch kommen oder passieren. Trotzdem, glaube ich, war es eine Saison, mit der in Bremen auch nicht unbedingt jeder gerechnet hat, dass du so ruhig durchkommst. Bisschen Pech bei den Transfers. Cater würde ich da auch noch mit reinnehmen.
Stimmt.
Der dich viel Geld gekostet hat und eigentlich keinen Ertrag gebracht hat. Am Ende hängt es immer davon ab, ob du auch mal das ein oder andere Quäntchen Glück bei so einem Transfer hast. Das hatten sie jetzt nicht, trotzdem 51 Punkte. Aber ich würde auch für nächstes Jahr sagen, das Beruhigende ist, wenn man sieht, welche Qualität aus der zweiten Liga nachkommt, dann glaube ich schon, dass du eine ziemlich gute Chance hast, die Klasse wieder zu halten.
Ja, denke ich auch. Ja, und ausschlaggebend bei
dem. Wie wäre es mit Selke beispielsweise? Der ist ja jetzt wieder.
Von Hamburg nach Bremen wäre so typisch Davy Selke, ja?
Ich glaube, er ist ein Typ, der sich da grundsätzlich nichts drum scheißt in einer gewissen Hinsicht. Ist ein Free Agent, kann dir deine neun oder seine neun Tore doppelt schafft er ja nicht oder zweistellig. In der Bundesliga, aber ja, keine Ahnung, würde mich nicht überraschen. Aber er wäre ein Kandidat wahrscheinlich.
Weißt du, wen ich gut mir in Bremen vorstellen könnte? Gregoritsch. In Freiburg jetzt kaum Spielzeit gehabt, auch vorne ein Wandspieler. Kennt die Bundesliga, ist eigentlich auch immer für 10 plus Tore in der Regel gut. Könnte ich mir auch gut in Bremen vorstellen. Aber mal überraschen, wo der im Sommer aufsteigt, ist ja auch unzufrieden in Freiburg. Fabi, kommen wir zu den Stuttgartern, wo wir noch nicht so wirklich unser Urteil drüber uns erlauben können. Da warten wir noch das DFB-Pokalfinale ab. Da würde ich nämlich sagen, wenn sie das gewinnen, wo wir jetzt mal vielleicht alle von ausgehen, steht die Europa Qualifikation auf jeden Fall. Und dann kann man doch noch von einer guten Saison sprechen.
Ja, wenn du am Ende den Titel gewinnst, dann ist immer alles gut. Von daher, ich gehe auch schwer davon aus, dass es eine klare Sache wird am Samstag im Pokalfinale. Ansonsten würde ich schon sagen, dass über weite Teile der Saison der VfB schon enttäuscht hat, zumindest ergebnistechnisch. Viele Spiele auch aus der Hand gegeben. Leverkusen unter anderem, wo du mit 2 Toren Vorsprung führst, 2-0, 3-1 etc. Pipapo. Damit kannst du nicht zufrieden sein. Das Gute ist, dass der VfB auch dieses Jahr wieder hinbekommen hat, Tafelsilber zu vergolden. Das heißt, im Sommer theoretisch bist du in der Lage, auch den ein oder anderen Spieler für viel Geld zu verkaufen. Und ich glaube, das wird auch der Weg sein, des VfB. Aber als Vizemeister dann die Saison auf der oder in der Tabelle so zu beenden, finde ich ehrlicherweise nicht gerade den allergrößten Erfolg. Aber gut, am Ende, wer Titel gewinnt, der hat recht.
Genau. So, bei Stuttgart können wir, glaube ich, so weit gehen, dass letztes Jahr viele, viele Spieler ja, überperformt haben, diese Saison, Durchschnittssaison abgeliefert haben, teilweise Verletzungspech auch gehabt haben. Nichtsdestotrotz ein paar gute Auftritte in der Champions League. Am Ende waren es, glaube ich, 1 oder 2 Punkte, die gefehlt haben, um sich dann zu qualifizieren nach der Gruppenphase. Aber stabilisiert eigentlich im Mittelfeld.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade auch durch die Belastung in Champions League, das kannte man ja dann, oder kannte der Kader in der Form natürlich auch nicht. Und jetzt geht der Fokus klar auf das Pokalfinale, das habt ihr schon gesagt. Aber ich glaube, mit der Saison musst du auch einfach mal leben. Ich glaube, das gehört dazu. Und damit kannst du jetzt auch gerade in die neue Saison, glaube ich, mit einem guten Gefühl gehen, weil du, klar, je nachdem, wenn es jetzt nochmal der internationale Wettbewerb wird, aber du hast Erfahrung gesammelt, die dir dann auch helfen werden in der kommenden Saison.
So, Fabi, 2. Tabellenhälfte, Platz Nummer 10. 11 Punkte besser als letztes Jahr. Ein Auf und Ab. Borussia Mönchengladbach. 7 Spieltage vor Schluss waren es nach dem Sieg über Leipzig nur 2 Punkte zu den Europacup-Plätzen. Und dann kam das große Ab zur Unzeit. Aus den letzten 7 Spielen nur 2 Punkte geholt und deswegen nur Platz 10 am Ende.
Ja, ich glaube halt einfach, Gladbach ist ja aufgrund der letzten Jahre einfach eine Mannschaft, die sich damit abfinden muss, dass sie irgendwo im grauen Mittelfeld der Liga ansässig ist. Klar hattest du ein paar Mal die Chance, fairerweise muss man aber auch sagen, dass es für mich ja auch kein Kader ist, wo du auf 3, 4, 5, 6 Leute zurückgreifen kannst, die von der Bank kommen und qualitativ das Level halten können. Das fehlt dann auch ein bisschen in dem einen oder anderen Spiel und am Ende musst du wahrscheinlich mittlerweile zufrieden sein, mit 45 Punkten Zehnter zu werden.
Also ich finde schon, dass sie im Gegensatz zu den letzten 2, 3 Saisons sich da auf jeden Fall deutlich stabilisiert haben. Gerade was die Auswärtsschwäche in den letzten Jahren angeht, haben sie dieses Jahr wirklich sehr viele Punkte geholt. Von daher längst nicht mehr so schwache Auftritte, wo sie sich haben hängen lassen, meistens bis zum Schluss immer gefightet, ein oder andere Topspiel mit dabei gewesen und hervorzuheben, glaube ich, in dieser Saison sind Koitakura hinten und natürlich Tim Kleindienst, jetzt aber natürlich mit der ganz, ganz bitteren Nachricht, 3, 4 Monate raus, sondern kommt den Gladbachern, auch wenn es sich blöd anhört, die Verletzung aber dann doch ein bisschen zugute. Man hörte ja zuletzt auch, dass vielleicht Tim Kleindienst nicht abgeneigt gewesen wäre, nach der Saison sogar schon weiterzuziehen. Somit würde er sehr wahrscheinlich oder zu 100% bei Gladbach bleiben.
Ja, und ich glaube, das tut ihm auch gut. Ja, er hat super Leistung gezeigt. Er war natürlich der Zielstürmer vorne drin in Gladbach. Er hat sich in die Nationalelf gespielt, okay. Aber ich glaube, dass der Schritt oder jetzt eben das auch das Bleiben quasi in Gladbach auch realistisch ist. Also ich sehe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht beim Champions League Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht Europa League, aber er hat jetzt aus meiner Sicht nicht das Niveau, dass er konstant oder auch über 34 Spieltage beim Team spielt, was auch Champions League-Ansprüche hat.
Die Champions League-Ansprüche, Europacup-Ansprüche, die hatte auch mal wieder am Anfang der Saison der VfL Wolfsburg, Fabi. Gut gestartet eigentlich nach der Hinrunde und dann irgendwann im Mittelmaß versunken.
Ich glaube, da kann man es eigentlich kurz machen. weil am Ende ja waren vor allem am Anfang der Saison, glaube ich, auch enge Spiele gegen Leverkusen, gegen Bayern, wo sie wirklich einen guten Eindruck gemacht haben. Ist nie ein gutes Zeichen, wenn ein Team unter der oder während der Saison dann eben auch so eine längere Durststrecke hinter sich hat, wo es einfach nicht klappen will. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, wenn ich mir die Mannschaft anschaue und durch den Kader gehe, glaube ich, wäre es keine Mannschaft gewesen, die es qualitativ auch nächstes Jahr in ansatzweise gut hinbekommen würde, uns ja als Bundesliga gut zu repräsentieren. Ich glaube, du brauchst im Sommer schon auch einen kleinen Umbruch im Kader. Von daher, ich glaube, das war dann in Summe betrachtet nüchtern schon auch das, was man vom VfL Wolfsburg hat erwarten können.
Ja. Anfang der Saison noch positiv mit Sicherheit Grabara und Amura. Und ansonsten war da, glaube ich, nicht viel. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Platz Nummer 12 und dem FC Augsburg, den ich am Anfang der Saison ziemlich weit nach hinten getippt hatte. Am Ende profitiert der FCA durch eine ziemlich lange Serie Anfang des Jahres von der ungeschlagenen Serie, Sören, dass sie keine Sorgen um den Abstieg hatten. 11 Spiele waren es da, die den FCA da und vor allem Torup gerettet haben vor der Entlassung. 43 Punkte, drittbeste Bilanz aus den letzten Jahren. Kaschiert allerdings ein bisschen die Saison, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, es war relativ unspektakulär. Also es gibt sicherlich nur wenig Menschen, die jetzt sagen können, okay, ich habe mir die FCA-Spiele mit vollem Genuss angeguckt. Spielerisch oder auch was die spielerische Qualität betraf, glaube ich, jetzt nicht das Beste der Bundesliga. Sie haben im Prinzip eine langweilige Saison gespielt. So, aber glaube ich, gehört schon, dass der FCA mit dem Kader, glaube ich, auch oder auch gerade was den Kaderwert betrifft, schon eine Mannschaft ist, ein gestandener Bundesligist ist. Das haben sie in dem Sinne abgerufen. Sie bleiben wieder in der Liga. Aber ich glaube schon, dass auch wieder vor der Saison schon so eine kleine Hoffnung vielleicht da war, mit der Mannschaft, mit dem Kader auch, ja, so die Conference League oder die Europa League Plätze anzugreifen. Das sind sie so ein bisschen schuldig geblieben. Aber ich glaube schon, dass jetzt Torup der Mannschaft auch gut tut, dem Verein gut tut, dass man quasi den Angriff dann in der neuen Saison starten muss.
Die große Saisonanalyse in dieser Woche, Fabi, beim FCA unter anderem soll in den nächsten Jahren noch mehr verstärkt auf die Jugend gesetzt werden, was wahrscheinlich bei dir in der Familie sehr positiv angekommen ist. Die Frage ist halt, ob Jens Torup den Weg mitgehen wird und möchte. Und da steht dann unter anderem ja wohl auch Sandro Wagner auch so im Schatten von Jens Torup, wie man so hört. Gibt
Ja,
es
ich
da
glaube
schon
einfach.
Neuerungen bei dir? Weißt du da schon was?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube halt einfach, die Situation, dass sich die Tür aufgemacht hat bei Sandro Wagner, ist einfach interessant, glaube ich, für den FCA. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch argumentieren, warum den Trainer vor die Tür setzen, der dich wirklich sehr, sehr ruhig durch die Saison, beziehungsweise dir recht früh den Nichtabstieg gerettet hat. Wo ich manchmal eben eher dabei wäre, ein bisschen auf, ja, wie sagt man da, mir fehlt das Wort jetzt auf, ja, oder einfach länger dran festzuhalten, weil es gibt für mich eigentlich, wie gesagt, wenig Gründe, warum Torup gehen müsste unbedingt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Chance sein, jemanden jungen, dynamischen reinzuholen, der vielleicht auch mit den jungen Talenten was anfangen kann. Für ihn, glaube ich, wäre es auch eine, ja, wie sagt man, ein großer Vorteil in Augsburg, nah an der Familie zu sein. Und von daher bin ich mal gespannt, was beim FCA rauskommt. Und ansonsten, glaube ich, habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen.
Nicht mehr hinzuzufügen. Was machen wir mit Union Berlin, Sören, auf Platz 13?
Ja, klasse gehalten, oberste Ziel. Ja, eine Hinrunde sicherlich nicht gut. Dann den Trainerwechsel zu Steffen Baumgart, der auch, glaube ich, gerade am Anfang seiner Zeit wirklich Probleme hatte. Da habe ich ihn, glaube ich, auch schon zu früh abgeschrieben. Aber dann hat Union wieder die Basics gefunden, glaube ich. Ja, die Spielweise an den Tag gelegt, die Union Berlin eben auszeichnet. Dementsprechend dann auch, ja, ehrlich gesagt, glaube ich, ganz souverän mit 40 Punkten die Klasse gehalten. Ja, sie sind weit weg, glaube ich, von der Saison, die sie hatten mal mit Champions League. Und sie sind im Moment da, wo sie hingehören. Ich glaube, es war auch wieder eine recht wilde Saison. Aber die 40 Punkte, der Klassenerhalt ist absolut verdient. Und da hat eben dann auch ein Steffen Baumgart, glaube ich, einen großen Anteil daran, dass er die Mannschaft stabilisiert hat.
Ja, denke ich auch, kann man, glaube ich, so festhalten. Ist schon erstaunlich, ne, dass mittlerweile, früher hat man gesagt, 40 Punkte reichen locker für einen Nicht-Abstiegsplatz und mittlerweile reichen sogar schon fast 30 Punkte. Also ist echt erschreckend. Ja, der Aufsteiger, Fabi, Positives. Der FC St. Pauli, 32 Punkte, steht überm Strich. Haben wir am Anfang der Saison, glaube ich, alle nicht wirklich mitgerechnet. Am Ende kann man festhalten, mit der Defensivleistung den einen oder anderen Punkt mitgenommen, hier und da. Und das hat am Ende gereicht und den Ausschlag gegeben.
Ja, ich glaube, der Unterschied war zu den Mannschaften, die hinter ihnen stehen, dass sie auch mal auswärts gepunktet haben. Und zwar dreifach. Das war für mich so der Schlüssel, dass du eben auch mal so ein enges Spiel auf deine Seite rüberbringst. Da hatten sie ein paar dabei, kommst am Ende auf 32 Punkten, hast aus den Möglichkeiten sehr, sehr viel gemacht. Spielerisch war das nix, kann man aber auch nicht erwarten. Dafür hinten wirklich sicher gestanden und von daher verdient die Klasse gehalten.
Muss man sich mal
Punkt.
vorstellen. 28 Tore in 34 Spielen, ne? Also unfassbar. So, kommen wir zu 68 Gegentoren. Die meisten in der Vereinsgeschichte in der Liga dieses Jahr. Die TSG Hoffenheim mal wieder erschreckend schwach mit einem wirklich wieder mal guten Kader, der zusammengestellt war. Eigentlich ein Mittelfeldkader. Und am Ende haben sie Glück gehabt, dass drei Mannschaften auch diese Saison wieder schlechter waren als die TSG, wieder mit dem blauen Auge davongekommen.
Ja, zu wenig auf dem Platz, außerhalb vom Platz, kein gutes Bild abgegeben, unglaublich viel Unruhe, spielerisch nicht gut, viel zu wenig aus den Mitteln gemacht, die sie haben. Es liegt sicherlich nicht nur an Christian Ilzer, dass es nicht funktioniert hat, sondern ich glaube auch, dass in dem Kader, dass es da einige Baustellen gibt. Klar, wenn du die Namen durchgehst, ist es eine Mannschaft, die ja Mittelfeldplatzierung auf jeden Fall drin hat, mit einem Klopfer auf jeden Fall zur Europa League, aber es ist zu wenig. Da muss auf jeden Fall einiges geändert werden. Und es bleibt sicherlich mit die größte Enttäuschung in der Bundesliga-Saison.
Ja, spannend wird mit Sicherheit auch sein, ob Ilzer jetzt über die Saison hinaus bei den Hoffenheimern bleiben wird oder ob man sich doch noch von ihm trennt. Auch sehr spannend. Ja, Fabi, bei den Heidenheimern können wir es noch nicht so hundertprozentig sagen, ob wir sie nächste Saison auch noch in der Erstliga haben werden. Da steht heute das Spiel gegen Elversberg an. Den Dorfiko wirst du hier wahrscheinlich auch zu Gemüte führen heute Abend. Mal reinschauen.
Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Ich habe gestern schon ein unfassbar schwaches Spiel gesehen. Ich habe wenig Vorfreude auf Samstag, ob ich mir den Quatsch heute auch noch antue. Mal gucken. Ich werde es im Ticker eher verfolgen.
Okay.
Zum Beispiel kommt heute auch noch U17. Ist auch noch ein Spiel, was aussteht, glaube ich.
Ja.
Also auch interessant. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, das Positivste an Heidenheim ist einfach, so wie der Verein aufgestellt ist, dieses Festhalten an Frank Schmidt, aus ganz, ganz wenig sehr, sehr viel machen. Für mich auch eine Frage der Zeit, letztendlich, bis sie dann wirklich mal an der Reihe sind. Jetzt gute Ausgangssituation, glaube ich, gegen Elversberg, weil da liegen für mich dann doch nochmal eine Klasse dazwischen. Und deswegen meine Prognose, die werden auch in der Bundesliga bleiben. Und mehr kann ich eigentlich zu Heidenheim auch nicht wirklich sagen.
Gut, dann machen wir es auch da kurz. Sören, die Kieler, einmal Bundesliga und zurück.
Glaube ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Ja, sie hatten Spiele dabei, wo sie schon auch wie ein Zweitliges präsentiert haben, das muss man schon sagen. Hinten heraus haben sie dann versucht, nochmal eine Aufholjagd zu starten. Ich glaube, es ist auch wichtig, sie sind nicht auseinandergebrochen. Trainer bleibt, klar gibt es jetzt Veränderungen im Kader, aber es war ein einmaliges Abenteuer, und da geht der Fokus jetzt auch auf die zweite Liga.
Ja, das eine oder andere Highlight-Spiel noch drin gehabt mit dem Sieg über Dortmund.
Ja.
Aber gut. Ja, und dann kommen wir, Sören, so traurig es ist, ja, gehören dir so die letzten Worte zu Tabellenplatz 18. Der VfL Bochum geht nach 7 Jahren leider wieder den bitteren Gang in die zweite Liga.
Ja, verdient. Das muss man klar sagen, auch wenn zwischenzeitlich so ein bisschen Hoffnung da war. 25 Punkte, das reicht nicht, um in der ersten Liga zu bleiben, ziehst du die 2 Punkte, die man dann ja noch eben oben drauf bekommen hat, ab. Also das war zu wenig. Klar hattest du auch ein paar Spiele, wo du sagst, okay, da wären auch mehr Punkte drin gewesen, aber das ist die Quittung, glaube ich, auch für die gesamte Situation. Man hat keine gute Mannschaft an den Start bringen können, ein paar gute Einzelspieler. Aber du steigst zu Recht in die zweite Liga ab und das ist, glaube ich, auch bei den Verantwortlichen angekommen, bei den Fans sowieso. Und auch da geht jetzt der Riesenumbruch los, für die zweite Liga.
Fabi, zweite Liga ist noch ein guter Übergang vom Sören. Die großen Tanker sind zurück in der ersten Liga. Der 1. FC Köln geht als Meister der zweiten Liga hoch mit Friedhelm Funkel und auch der HSV. Können wir uns, glaube ich, sehr drüber freuen. Hatten wir beide auch vorhergesagt, zur Winterpause, dass die beiden Mannschaften es am Ende auch machen werden. Können wir uns sehr darauf freuen. Gratulation geht raus. Und vielleicht wird es dann die Spielvereinigung Elversberg noch werden. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen, auch mit Hinblick auf die kommende Zweitligasaison, dass du da wirklich überhaupt gar keinen Top-Favorit mehr hast, der da aufsteigen wird. Dann wird es noch spannender, Fabi, als diese Saison schon.
Du, ich kann da eigentlich nicht viel hinzufügen, außer dass für mich gefühlt das Niveau schlechter wurde in der zweiten Liga. Und ich bleibe dabei, dass wenn eine Mannschaft aufsteigt, die nicht mal 60 Punkte sammelt, hat es für mich wenig mit Ausgeglichenheit in der Liga zu tun, sondern dann ist es eine Frage der Qualität. Kannst du das dem Verein vorwerfen, mit den Möglichkeiten, die sie dann oft auch haben? Wahrscheinlich wäre es unfair. Aber was ich sagen muss, ich glaube, wir entwickeln uns da auch ein Stück weit ein bisschen parallel zur Premier League, wo man es auch immer wieder sieht. Die Mannschaften, die aus der zweiten Liga hochkommen, die haben einfach nicht die Qualität, um in der ersten Liga da wirklich auf Augenhöhe mitzuspielen. Und ich finde es verdammt cool, dass mit Köln und Hamburg zwei Traditionsvereine, große Traditionsvereine wieder hochkommen. Aber genauso kann ich dir auch sagen, wenn wir Anfang der Saison über die Tabellenplätze 17, 18 sprechen, dann sind es die beiden Vereine, die bei mir ganz vorne mit dabei sind.
Ja, muss man wahrscheinlich echt so sagen. Aber es ist schon erschreckend, ne, wenn man sieht, was dann aus Schalke diese Saison geworden ist. Ne? Also ich sehe die auch nicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren nur ansatzweise wieder um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen. Also wird echt hart.
Schwieriges Thema.
Ganz
Schwieriges Thema.
Aber da sprechen wir dann ein anderes Mal drüber. So, Jungs, womit wollen wir final weitermachen? 11. der Saison oder wollen wir unsere Auswertung mal vornehmen?
Erst
Tippspiel.
die Elf.
Erst die
Erst die
Elf.
Elf.
Ich würde sagen, jeder haut seine mal raus. Wen habt ihr im Tor?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe Michael Zeterer von Werder Bremen. Also es gab viele Kandidaten, das muss man wirklich sagen. Aber 64,6% Paradenquote, das ist Platz 4. 10-mal zu 0, aber eben auch alle 34 Spiele gemacht. Das ist bei einigen Torhütern, die vor ihm stehen, nicht der Fall.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich hatte mich dazu entschlossen, Vasil von St. Pauli zu nehmen, weil er ihn wirklich den einen oder anderen Punkt gerettet hat und für mich eigentlich mit einer der wichtigsten Spieler bei Pauli war.
Ich bin bei Damen, wie angekündigt.
Auch 9-mal zu 0, stark. Macht mal mit eurer Verteidigung weiter, von links nach rechts, Sören.
Von links nach rechts. Links habe ich Maxi Mittelstädt, 9, mit 59% gewonnener Zweikämpfe der zweikampfstärkste Außenverteidiger der
Oh,
Saison
okay.
und ligaweit die meisten Flanken geschlagen. Dann in der Innenverteidigung setze ich auf Theat, den hast du ja bei Frankfurt auch schon hervorgehoben, auf Minjae Kim, weil ich einfach, ja, ich bin einfach ein Fan von ihm. Außen für mich der beste Rechtsverteidiger, glaube ich, der Bundesliga, den wir haben, ist Frimpong.
Okay. Fabi, hast du da irgendeinen, mit dem du auch gehst?
Ich war tatsächlich auch bei Mittelstädt, bin ich mit dabei, tatsächlich. Ich habe auf rechts Mitchell Weiser als Überraschung, weil ich meine Plätze klug einteilen muss dieses Jahr.
Ja.
In der Innenverteidigung habe ich trotz alledem Jonathan Tah mit reingenommen.
Okay.
Und wer kommt drauf?
Ja, Schlotterbeck, Itakura.
Matze Ginter.
Ach, Ginter, ja, ist auch
Ja.
gut. Er ist auch gut. Ihr seid beide mit Viererkette aufgestellt. Ich gehe mit einer Dreierkette. Ich habe Christensen von Frankfurt, defensiv einer der stabilsten. Mitchell Weiser hatte ich auch im erweiterten Kreise, gerade im Offensivbereich. Jonathan Tah, Fabi, hat, glaube ich, bei den Leverkusenern auch weiterhin mit die konstante Leistung abgeliefert. Und links habe ich David Raum genommen. Davis hatte dafür für mich, er ist zu lange ausgefallen, zu wenig Spiele gemacht.
Ja.
Das Mittelfeld, Sören.
Für mich ganz klar der eigentlich schon abgeschrieben war vor der Saison, Bochumer Junge, Leon Goretzka. Und dann spiele ich mit einer zweiten Sechs quasi Kai Schosano von Mainz 05. Alle Spiele gemacht, also brutal unauffällig eigentlich von der Spielweise her. Aber sehr, sehr, sehr wichtig, gerade auch im Defensivverhalten. Dementsprechend war das meine Wahl.
Auch sehr gut.
Ich spiele mit einem defensiven Mittelfeldspieler und nehme den nächsten deutschen Real Madrid-Spieler, Angelo Stiller.
Auch stark. Auch ziemlich underweighted auf jeden Fall. Ich spiele auch nur mit einem Sechser, auch ein bisschen überraschend, auch von der Mannschaft her. Jens Day aus Bremen. Ja. 10 Tore, 5 Assists aus 28 Spielen. Und Stille hatte ich auch mit im erweiterten Kreis gehabt. Und davor, den mache ich mal weiter, spiele ich mit einer Dreier-Offensivreihe, weil ich auch einen Dreier-Sturm habe, spiele ich rechts mit für mich dem Spieler der Saison, Olise. 10 Tore, 13 Vorlagen, alle Spiele bei den Bayern gemacht. Dann in der Mitte mit Flo Wirtz. Und ganz außen aus links gehe ich mit mal wieder, wie die letzten Jahre auch, Vincenzo Grifo.
Ich habe auch zwei Offensive. Olise würde ich mich anschließen, auf jeden Fall. Und Rizzo Doan.
Na, Doan ist auch gut.
Ich spiele mit drei Offensiven, weil ich mit zwei Stürmern spielen wollte. Ist immer ein bisschen einfacher, glaube ich, bei der Elf des Jahres. Olise ist klar. Ich habe auch hier Wirtz mit reingenommen. Und dann war ich ein Stück weit hin und her gerissen, weil wenn ich Wirtz mit reinnehme, muss ich auch Musiala mit reinnehmen.
Ja, wobei bei Musiala, Fabi, muss ich sagen, den habe ich auch mit drin gehabt erst, habe dann aber geguckt, leider durch die Verletzung nur 25 Spiele gemacht. Deswegen habe ich ihn hat er nicht bei mir in die Mannschaft geschafft. Wirtz hatte nur 31 gepackt, wobei Musiala bis dahin auch 12 Tore, 2 Assists, war schon brutal stark bis zu dem Zeitpunkt, bis zu der Verletzung, ne? Wäre wahrscheinlich auch deutlich mehr geworden. Ja, und dann kommt wahrscheinlich die großen Überraschungen im Sturm, Fabi, bei dir.
Ich habe das tatsächlich, muss ich mich bedanken, bei Transfermarkt. Die haben mich nochmal dran erinnert, und zwar Omar Marmoush. Und klar, wenn du Torschützenkönig und Spieler der Saison wirst, Harry Kane am Ende.
Stark. Ich, Sören?
Ja, ich habe Serhou Guirassy, weil er es bewiesen hat, auch beim Top-Club zu liefern, und neben ihm Nick Woltemade.
Ah, okay. Ich habe auch.
Ah, stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Mann.
Ich habe Guirassy, dann habe ich Kane, wobei da muss man sagen, das soll jetzt noch nicht mal negativ sein. Von 26 Toren waren 9 Elfmeter. Alle verwandelt. Die muss man natürlich auch erstmal machen. Ja, und die dritte Sturm. Position habe ich mit auch Marmoush besetzt. Wobei, wenn man da den Wechsel dann macht in der Winterpause, hätte man dann genauso gut noch einen Tim Kleindienst mit reinnehmen können. Oder auch Maschino zum Beispiel von Kiel, der da, glaube ich, so mit der Keyplayer war für die Kieler. Also wenig Übereinstimmungen kann man, glaube ich, so festhalten in diesem Jahr bei uns.
Wer hat denn beim Tippspiel gewonnen?
Ja, Fabi, gut, dass du es ansprichst. Wir können
mal. Wie immer? Ich?
Nein, du bist dieses Jahr. Also, wir sind ja wieder nach den Differenzen der verschiedenen Platzierungen gegangen.
Ich habe schon erahnt.
Das Problem bei dir, Fabi, was dir wahrscheinlich den Platz 1 gekostet hat, war am Ende der Saison Heidenheim. Die hattest du nämlich, warum auch immer, auf Platz 7 gesetzt. Damit kommst du natürlich auf satte 9 Plätze Unterschied zur eigentlichen Platzierung. Die Bremer hattest du auf Platz 16 getippt. Und dann hast du 2 Abweichungen um 7 Plätze mit Hoffenheim, die du auf Platz 8 gesetzt hattest, und Freiburg auf Platz 12. Letztendlich hast du 66 Punkte, sage ich jetzt mal, Abweichung.
Ui.
Ich kann das gleich auch mal bei uns noch in die Gruppe stellen, dass ich da auch nichts unterstellt
Alles
bekomme.
gut.
Und du hast insgesamt nur eine Platzierung richtig getippt. Das sind die Bayern als Meister.
Ah,
Ja. Da muss
das
man
nicht schlecht.
allerdings, Sören, auch wenn du der vermeintlich schlechteste warst, mit
Ja, habe ich schon
68 Punkten
befürchtet.
Abweichung,
Ja,
können wir dir aber gratulieren. Du hast es sage und schreibe geschafft, fünf Mannschaften richtig zu platzieren. Die Bayern und Leverkusen, Union, die Hoffenheimer und Kiel.
Ah.
Größten Abweichungen, Bochum auf 10,
Bochum,
Frankfurt auf
ja.
11, auch Bremen ganz unten. Und dieses Jahr habe ich es mal geschafft mit nur 58 Abweichungspunkten.
Glückwunsch.
Dankeschön. Ein bisschen Glück muss man ja auch mal haben. Dafür ist das Tipico-Tippen dieses Jahr nicht erwähnenswert. Größten Abweichungen Bremen hatte ich auf Platz 15 getippt und Hoffenheim auf Platz 8. Ich hatte zwei richtig mit Dortmund und den Bayern.
Nice.
Ja, gut, dass Papier hier nicht alt wird. Da kann man immer noch mal schön drauf zurückblicken. Dann sind wir durch, Jungs.
Sehr schön.
Wieder eine Saison mehr im Kasten. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder mit
Auf
euch.
jeden Fall, definitiv.
Jetzt haben wir uns, glaube ich, eine Sommerpause verdient. Oder wollt ihr noch über Club-WM und sonstiges sprechen? Oder erholen wir uns erstmal und schnaufen durch?
Ich glaube, wir könnten definitiv einmal, glaube ich, irgendwo zwischendrin, zumindest mal vielleicht nach der Club-WM, dann könnten wir die Nations League mit reinnehmen, vielleicht. Und wie sagt man da, ein Fazit vielleicht ziehen. Dann haben wir nochmal eine kleine Pause und dann geht es so oder so schon auch mit der neuen Saison los. Und wenn wir dann zwischendrin wirklich über Nations League und Club-WM sprechen, gibt es wahrscheinlich auch den ein oder anderen Transfer, den wir noch mit reinnehmen können. Vielleicht wäre das so mein Vorschlag.
Sehr schön, das hört sich nicht schlecht an. Ich würde noch hinzufügen, Fabi, hätte ich eigentlich von dir erwartet, dass du das mit als erstes nennst. Die Europameisterschaft der Frauen haben wir auch noch.
Die kommen auch noch, ja.
Ja,
Im
die haben wir
zweiten
auch.
geht die los, oder?
Ja, die überschneidet sich ein bisschen mit der Club-WM.
Club-WM.
Aber ansonsten sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt. Würde ich sagen, jetzt haben wir Mitte Mai, dass wir uns irgendwann Mitte Juni oder sowas vielleicht nochmal Ende Juni zusammenschalten für die nächste Folge. Alles mal ein
Das ist
bisschen
doch gut
sacken
an.
lassen. Und jetzt haben wir noch Zeit für ein bisschen US-Sport. Fabi, du bist ja auch momentan voll im Thema drin. Jetzt, wo die Conference Finals in der NBA anstehen, dein Favorit?
Alles. Habe ich doch schon, mein Tipp habe ich abgegeben. Der wurde ja von euch nicht wirklich. Doch, du hast ihn kommentiert, glaube ich, oder?
Die Knicks waren es, glaube ich, bei dir, ne?
Nein. Ich
OKC, ne?
habe. Ja, nee, Quatsch, was redest du mir denn jetzt ein? Ich war für die Timberwolves, war
Ah
ich
ja,
doch.
stimmt, die jetzt mit 1-0 hinten liegen. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Ich habe die
Da
Knicks
bin ich
noch so
da
ein
ganz
bisschen.
durcheinander.
Gut, Sören, von deiner Seite noch irgendwas, irgendwelche abschließenden Worte?
Abschließende Worte gibt es nicht. Ich kann auch auf jeden Fall empfehlen, jetzt in der Sommerzeit ein bisschen Tennis zu gucken. Aktuell ja in Hamburg, die Hamburg Open am Start mit einer fetten Überraschung. Sascha Zverev scheidet gegen den Franzosen Muller aus. Ist aber trotzdem mein Favorit auf den Titelgewinn bei den French Open. Also auf jeden Fall Tennis weiterhin im Auge
Ah,
behalten.
okay. Hast du da auch schon deine Angel ausgeworfen nach dem einen oder anderen Talent?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr schön. Gut. Dann, Freunde der Sonne, bleibt sportlich. Lasst es euch gut gehen in den nächsten Wochen. Und dann hören wir uns
Definitiv.
in ein paar Wochen wieder. Macht
Alles
es gut.
klar. Macht es gut, macht es besser. Ciao, ciao.
Tschüss.